Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Hotel Markus. Wir sind im Hotel Markus an dem Punkt im Leben des Jesus von Nazareth angekommen, an dem die Passion beginnt. Also mit dem heutigen Text sind wir sogar schon ziemlich tief drin in dieser Phase seines Lebens, die letzten Tage seines Lebens, die Markus aber sehr ausführlich erzählt. Und über diesen Kapiteln liegt eine Schwere, und das werdet ihr auch bei dem Text bemerken, oder die Schwere wird hier vielleicht besonders deutlich, den ich jetzt gleich vorlese. Mein Part in dieser Teampredigt ist, mit euch von oben auf die Szene zu schauen. Martin wird dann gleich in die Geschichte eintauchen und so ein bisschen mit der Perspektive von Jesus mitgehen. Und Sabine wird danach mehr mit der Perspektive der Jünger mitgehen. So, also mit mir nehmt ihr jetzt, wenn euch das fantasiemäßig möglich ist, so eine Art Vogelperspektive ein. Also die Drohnenflieger unter euch, die müssten jetzt das gut können, so von oben auf die Szene runterschauen. Also ihr fliegt oder schwebt sozusagen jetzt über einer antiken Stadt, Jerusalem, wie auch immer die genau aussah, aber jedenfalls enge, kleine, verwinkelte Gassen zwischen flachen Dächern. Es ist später Abend und vor einigen Stunden sind 13 Männer in eines der Häuser gegangen, um dort zu Abend zu essen, soweit man das von oben vermuten kann. In der ganzen Stadt wird an diesem Vorabend des Passafestes gemeinsam gegessen. Jetzt verlassen sie das Haus, es sind aber nur noch 12. Und sie nehmen die Straßen durch die Gassen Richtung Osten. Dann verlassen sie die Stadt, es geht ein wenig runter, auf der anderen Seite ein bisschen den Hügel hoch. Sie sind jetzt an den Hängen des Ölbergs. Wenn ihr so von oben da drauf guckt, dann ist da so lockerer Ölbaumbestand zu sehen. Es sind so niedrige Mauern, die so einzelne Grundstücke irgendwie voneinander abtrennen. Auf den meisten Grundstücken steht so ein kleines Häuschen, Schuppen, so etwas. Und unter dir siehst du diese Gruppe, eines dieser Grundstücke relativ zielstrebig ansteuern. Jetzt betreten sie es. An einem kleinen Gebäude bleiben sie stehen. Jemand sagt scheinbar was in die Runde. Jedenfalls gehen jetzt 4 von ihnen weiter. Die anderen bleiben dort. Manche setzen sich hin. Manche gehen in dieses Häuschen rein, lehnen sich an einen Baum. Und du folgst aber diesen 4, die jetzt weiter zwischen den Bäumen durchgehen. Jetzt haben auch sie wieder angehalten. Wieder sagt jemand etwas. Es entsteht auch ein bisschen Unruhe. Dann setzen sich 3 hin und einer geht noch ein Stück. Und dieser eine, der spaziert da nicht so lang, sondern der hastet eher, stolpert. Es ist sogar von oben zu sehen, das geht ihm nicht gut. Jetzt kauert er eine Weile am Boden. Vielleicht 15 Minuten. Und jetzt geht er wieder zurück zu den 3. Er bückt sich, er redet mit einem von den 3. Dann lässt er sie erneut alleine, geht wieder allein weg, kauert wieder, dann steht er auf, geht unruhig umher, schaut zum Himmel. Dann geht er wieder zu den 3 zurück. Es fallen ein paar Worte, er geht ein drittes Mal zurück. Es wirkt alles irgendwie planlos, dieses Hin und Her. Jetzt ist er wieder bei den 3, sie schrecken hoch, sie gehen zusammen zurück in die Nähe des Eingangs dieses Grundstücks zu den anderen. Stimmen werden laut, von der Stadt her kommen Leute. Jetzt lese ich diesen Text, Markus 14, 32 bis 42, in den Martin dann mit euch eintauchen wird. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken und er sagte zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, dort warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte, aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den dreien zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht diese eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal weg, betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Denn die Augen waren ihnen zugefallen, so müde waren sie. Und sie wussten nicht, was sie antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit. Die Stunde ist da. Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert in die Hände der Sünder. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da.
Aber, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Ich blicke auf Jesus und bin irritiert, erschrocken. Es ergreift mich. Wie kann das sein? Jesus wird plötzlich von Angst und Schrecken überfallen. Jesus ist verzweifelt und hat Todesangst. Das sieht ihm doch gar nicht ähnlich, denke ich mir. Das hört sich vielmehr nach den Jüngern an. Bislang waren es doch immer sie, die unruhig waren, sich fürchteten, nicht auf Gott vertrauten oder von ihrem Unglauben bestimmt wurden. Vielen anderen ist dies bereits widerfahren. Jona, Jeremia, Gideon, Paulus, nur um einige zu nennen. Jesus, der Menschensohn, der Retter der Welt, zeigt sich hier menschlicher denn je. In der Luther-Übersetzung steht, dass er anfing zu zittern und zu zagen. Lukas schreibt, dass ihm in aller Anspannung der Schweiß wie Blut auf den Boden tropfte. In der Medizin nennen wir das vegetative Entgleisung. Typische Ursachen: Sorgen, Ängste, Überforderung in Hektik, Stress, vor allem bei Veränderungen im Leben des Betroffenen. Ich denke da gleich an das Atemgebet, welches ich vor einigen Wochen hier im Gottesdienst zu euch sprach. Ausatmen, loslassen, hergeben. Einatmen, deinen eigenen Körper lieben. Dich verbinden mit der Quelle, die uns alle versorgt. Und mir fällt auf, Jesus benennt seine Angst. Er bringt sie zur Sprache, redet drüber, teilt sich mit, versteckt und verheimlicht sie nicht. Und das ist entscheidend. Er vermeidet nichts, sucht keine Ablenkung oder Ausrede. Er geht zu Boden, wortwörtlich. Er bittet, fleht und klagt. Er spricht, betet zu Abba, seinem Vater. Aber, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. In seiner Panik ersucht er denjenigen, der ihm jetzt noch helfen kann, der ihn versteht, der ihn kennt. Den souveränen Gott, den allmächtigen Schöpfer, seinen Vater. Jesus gibt seine Schwäche zu. Indem er dies tut, akzeptiert er sie und dies führt ihn ganz natürlich zu der ihm bekannten Erkenntnis. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Ich bin mir sicher, viele von euch haben sich schon mal in einer Situation wiedergefunden, in der euch aus dem Nichts unvorhersehbar die Angst packt und euch die Luft abschnürt. Es kann sein, dass manchmal der Auslöser gar nicht so klar ist. In anderen Situationen ist es eine Nachricht, die euch ereilt und völlig aus der Bahn wirft, droht euer Leben auf den Kopf zu stellen. Zumindest fühlt es sich in diesem Moment so an. Das sind dann meist Inhalte, äußere Faktoren, die man nicht in der Hand hat. Mich ereilten in den vergangenen Monaten gleich zwei solcher tumultartigen Ereignisse. Auf der Autobahn, auf dem Weg zum Geburtstag eines guten Freundes, rief mein Vater mich an: Martin, deine Mutter erlitt einen Schlaganfall. Sie befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Einige Wochen später besuchte meine Cousine meine Eltern. Ich war auf der Arbeit, als sie mich kontaktierte: Martin, dein Vater musste gerade reanimiert werden. Er erlitt einen Kreislaufstillstand. Beide Situationen erschlugen mich. I cried out, sagt man im Englischen. Ich weinte und schrie an Gott. Ich bin zwar Mediziner, aber ich gestehe, ich bin auch ein recht emotionaler Typ. Dass ich heute über diese Passage sprechen darf, macht mich dankbar. Ich kann euch sagen, aus Instinkt und ja aus Hilflosigkeit betete ich zu Gott und rief Familie und Freunde auf, mitzubeten. Ich kam an den gleichen Punkt wie Jesus. Herr, bitte lass es nicht auf diese Art und Weise enden. Bitte gib uns diese Chance, dir ist alles möglich, alles liegt in deinen Händen, alles zu deinen Ehren. Ich muss sagen, dass diese Gebetserkenntnis mich immer wieder mit Frieden erfüllt. Ich kann Frieden schließen mit meinen Gefühlen, mit der Angst, den Sorgen, dem Schmerz und den Tränen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin wie die Jünger. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dieses Gebet, diesen inneren Friedensschluss wiederholte ich unzählige Male und es bleibt ein Teil von mir, wie ich mich in solchen Situationen verhalten kann und darf. Jesus bittet um Hilfe. Ganz unerwartet finde ich das so beeindruckend. Ich gestehe, ich finde es irgendwie sympathisch, wenn jemand um Hilfe bittet. Und ich freue mich zugleich, wenn ich in der Lage bin zu helfen. Ich weiß aber auch, dass es vielen nicht einfach fällt, sich zu erkundigen, zu fragen, gar zu bitten. In seinem Leid ist Jesus dann auch nicht ganz allein, auch wenn es so erscheinen mag. Er weiß seine engsten Vertrauten um sich und er nimmt sie mit. Ausgerechnet diese können in diesem Moment nicht ganz mithalten und bekommen ihr Fett weg. Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Armen wussten gar nicht, was sie antworten sollten. Jesus ermutigt schließlich und damit uns: Bleibt wach, betet, damit ihr besteht. Seht doch, steht auf, wir wollen gehen. Ihr Lieben, ich sage euch, Angst und Schrecken, Panik und Leid, Tränen und Schweiß, sie gehören zu uns. Erkennt sie an und begegnet ihnen, nicht allein, sondern mit Gott und euren Liebsten. Jesus lehrt uns, den Umgang mit ihnen zu finden, immer und immer wieder. Aber, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Amen.
Meine Gedanken zu diesem Text wandern zu den Jüngern. Und ich frage mich, welche Rolle sie eigentlich spielen in diesem Garten, in dieser letzten Nacht von Jesus. Und mein erster Gedanke ist, dass sie nicht besonders gut wegkommen in dieser Erzählung von Markus. Jesus richtet in diesen schweren Stunden mehrfach die Aufforderung an sie. Sie sollen mit ihm wach bleiben und beten. Und jedes Mal macht die Geschichte deutlich, dass die Jünger das, was Jesus von ihnen wollte, nicht geschafft haben. Sie scheitern und sie schliefen wieder, sagt der Text. Während Jesus also in diesem Garten durchs tiefste Tal geht und in völliger Verzweiflung zu seinem Vater im Himmel ruft, er möge doch diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen und dann am Ende gefasst zurückkommt, wirken die Jünger passiv. Sie scheinen nicht mehr als Statisten zu sein in dieser Erzählung. Und vielmehr wirkt das, was Jesus da erlebt und durchstehen muss in Gethsemane, doch sogar noch tragischer dadurch, dass die Jünger ihm keinen Beistand leisten. Also nicht nur, dass er seinem bevorstehenden Tod ins Auge blickt, er muss es auch noch alleine tun, von seinen engsten Begleitern verlassen. Und dennoch sind die Jünger Teil dieser Erzählung in der Passionsgeschichte von Markus. Jesus nimmt sie nach dem gemeinsamen Abendessen, nach dem letzten Abendmahl mit in diesen Garten oder er geht zumindest gemeinsam mit ihnen dorthin. Und er bittet sogar drei von ihnen, ihn noch ein Stück weiter zu begleiten. Geht Jesus also davon aus, dass es einen Unterschied macht, ob die Jünger in diesen Stunden bei ihm sind? Glaubt Jesus sogar, dass ihr Wachbleiben und Beten was verändern kann? Vielleicht sogar für ihn verändern kann, auch wenn er doch vermutlich wusste oder ahnte, dass sein Weg vorherbestimmt ist. Welche Rolle spielen Petrus, Jakobus und Johannes? Der Text lädt mich ein, den Gedanken weiterzudenken, dass Jesus sie mit sich genommen hat, weil er glaubt, dass ihr Dabeisein eine Auswirkung hat. Und dass er sie mitnimmt, weil und obwohl er sie doch so gut kannte, obwohl er auf den gemeinsamen Reisen mit seinen Jüngern ja erlebt hatte, dass ihnen oft Vertrauen und Glaube fehlte. Und obwohl er vielleicht wusste, dass sie an diesem Abend müde und erschöpft waren. Und obwohl er vielleicht ahnte, dass sie das Große und Ganze seiner Mission zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden hatten. Trotz alledem, es scheint, er wollte sie bei sich haben, in diesem Garten, in diesen schweren Stunden. Und mit diesem Gedanken entsteht für mich eine Hoffnung. Und zwar die Hoffnung, dass auch wir eine Rolle spielen dürfen in der Welt Jesu, in unserer Welt. Und zwar eine Rolle, die mehr ist als die von Statisten. Und hier wächst mein Glaube, dass wir in der großen Geschichte, die Gott vorhat mit den Menschen, einen Unterschied machen können. Dass Gott uns einlädt, mitzugestalten. Ja, vielleicht sogar noch mehr, dass er uns bittet und auffordert, das zu tun, so wie er die Jünger bittet im Garten Gethsemane. Und ja, ich glaube tatsächlich genau das. Wir dürfen diese Welt mitgestalten, mit unserem Sein und mit unserem Tun einen Unterschied machen. Wir sind von Jesus eingeladen und ja, sogar aufgefordert dazu. Aufgefordert, wach und aufmerksam zu sein. Genau an dem Ort, an dem wir gerade sind, an dem Ort, an den das Leben uns gestellt hat. Menschen in die Augen zu schauen, zu lächeln, Menschen mit ihrem Namen zu begrüßen, ein Stück in ihren Schuhen zu gehen, Schweres mitzutragen, Freude zu teilen und ihnen die helfende Hand zu reichen. Und ja, ich glaube, wir sind aufgefordert zu beten. Denn wenn ich mich im Beten mit Gott verbinde, dann entsteht für mich die Chance auf eine göttliche Perspektive für mein Hier und Jetzt. Eine Perspektive und eine Hoffnung auch dort, wo es scheinbar keine mehr gibt. Steht auf, wir wollen gehen, sagt Jesus am Ende des Textes zu seinen Jüngern. Er lässt die scheinbar Gescheiterten nicht zurück. Er macht es wieder. Er fordert sie neu auf, mit sich zu kommen, und einen Unterschied zu machen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.